Willkommen bei BA Texter, eine Marke der BA Text. In einer Welt, die gerade auch bei uns tollerweise längst sehr digital ist, ist eines dennoch besonders wichtig: Reden. Denn Reden hilft. Und weil wir Teil der globalen B Corp-Bewegung sind, sprechen wir zum Beispiel gern über Nachhaltigkeit, auch in unserer Branche und ihre Effekte. Wir sprechen über Female Entrepreneurship und immer wieder über innovative Ansätze in allen Bereichen unseres Jobs. Und zwar mit euch, mit lauter einflussreichen Köpfen der Branche. Unsere Geschäftsführerinnen Arne, Nele und Uli freuen sich darauf, mit euch gemeinsam tief in die Themen einzutauchen, die unser Jetzt bewegen, die Zukunft prägen und entdecken, wie nachhaltiges Wirtschaften, Frauen in Führungspositionen und bahnbrechende Ideen die Welt verändern. Lehnt euch zurück und lasst euch anzünden von den Geschichten und Einsichten unserer Gäste auf dem Weg in eine bessere Zukunft.
Podcast-Folge von BA Texter. Ich habe heute einen ganz besonderen Gast, der auch was mit Steuerberatung zu tun hat, aber hauptsächlich was anderes tut, nämlich Oliver Zeidler, den Dominator und Olympiasieger im Rudereiner aus diesem Jahr. Herzlich willkommen, Olli.
Ja, vielen, vielen Dank, dass ich zu Gast bei euch sein darf heute und ich freue mich auf das Gespräch.
Ja, ich freue mich. Herzlichen Glückwunsch nochmal zum Olympiasieg. Kannst du ein bisschen was von Paris teilen? Ich durfte ja da sein, durfte das sehen und du hast ja wieder eine Show abgefackelt im Halbfinale und dann auch im Finale. Das war der Wahnsinn.
Ja, also Paris waren jetzt nicht nur aufgrund des Resultats, was natürlich deutlich, deutlich besser war als das, was ich in Tokio damals erreicht habe, Wahnsinnsspiele, sondern auch einfach, weil die Atmosphäre wunderschön war. Es war genau so, wie mein Großvater, der selbst ja dreimal zu Olympia gefahren ist, mir das immer erzählt hat, dass da Leute von der ganzen Welt zusammenkommen. Einige sparen ihr ganzes Leben, um einmal diese Olympischen Spiele zu sehen. Und diese Atmosphäre in der ganzen Stadt, egal wo man hingegangen ist, egal zu welchen Sehenswürdigkeiten, überall hat man sich gefühlt, als ob man mitten in den Wettkämpfen drin war, einfach weil diese Venues ja auch überall über die Stadt verteilt waren an den wichtigen Orten. Und es war einfach mega, mega schön. Und ich bin froh, dass ich in der zweiten Woche, nachdem meine Rennen rum waren, dann auch noch ein bisschen Zeit hatte, mir die Stadt anzugucken, weil das halt schon was sehr, sehr Einzigartiges ist. Paris ohnehin eine schöne Stadt. Und dann während Olympia nochmal dieses Flair komplett aufzusaugen, war einfach wunderschön. Und wenn ich so an meine Rennen denke, ich bin in die Regatta gestartet und habe mich eigentlich gar nicht so gut gefühlt, weil ich immer noch etwas müde war vom Training. Aber mein Vater, der ja auch mein Trainer ist, hat das Training tatsächlich optimal geplant. Zum Halbfinale hatte ich wirklich die Topform schon, konnte da einen olympischen Rekord aufstellen. Das heißt, ich war 5 Sekunden schneller als der vorherige olympische Rekord. Das heißt, ich war 5 Sekunden schneller als je jemand anderes im Einer bei Olympia gefahren ist. Was natürlich schon mir ein riesen Selbstvertrauen für das Finale auch gegeben hat. Und das Finale war dann wirklich einfach nur genießen tatsächlich. Es klingt kitschig, aber ich konnte tatsächlich jeden Schlag von dem Finale genießen, obwohl es ein hartes Rennen war trotzdem. War sehr mental auch sehr anstrengend. Aber ich glaube, das Finale, so wie ich es gefahren bin, war genau das, was ich mir über die letzten Jahre so aufgebaut habe, mir so vorgenommen habe auch. Und ich konnte das an dem Tag umsetzen und da bin ich natürlich sehr, sehr glücklich drüber.
Ja, ich durfte ja auch in Paris zugucken, saß neben deiner Tante, die ich ja auch schon lange kenne, durfte ja auch früher mal mit deinem Vater trainieren und miteinander und gegeneinander rudern. Ist ja eine kleine Welt, aber also ich war Mittwoch da, da hast du ja das erste Mal was gezeigt, als du nach der Regatta als erster sehr dominant dich zeigend an der Tribüne vorbeigefahren bist und auch, ich will nicht sagen Begeisterungsstürme, aber deine Fanbase auf der Tribüne war schon zu hören. Wir hatten auch ein paar nicht rudernde Jugendliche, Deutsche, die nichts mit Rudern zu tun hatten, neben uns, die waren eigentlich nur deinetwegen da und auch Fans und freuten sich die ganze Zeit darauf. Das Halbfinale war unglaublich dominant, das habe ich gesehen. Und Finale war ein Nervenkitzel. Wie gesagt, ich saß neben deiner Tante, dann verzögerte sich das ja alles. Dann kam irgendwie an, du würdest im Stau stehen und alle dachten, oh nein, nicht schon wieder so ein Desaster wie in Tokio mit ist nicht da. Das hat sich ja dann zum Glück aufgelöst. Wie bist du mit dieser Anspannung umgegangen? Mit der Verschiebung, das kommt ja alles noch obendrauf.
Ja, also ich glaube, die größte mentale Herausforderung war für mich tatsächlich das Halbfinale eher, weil ich in Tokio ja damals im Halbfinale gescheitert bin, es nicht ins A-Finale geschafft habe, obwohl ich Goldfavorit damals schon war als amtierender Weltmeister. Und ja, da war es tatsächlich so ein bisschen gegen die Dämonen von Tokio ankämpfen und ich war super aufgeregt vor dem Halbfinale, viel, viel aufgeregter als vor dem Finale. Und wir haben das ja jetzt gerade schon thematisiert. Ich habe das Halbfinale wirklich auch dominiert mit einer Wahnsinnszeit und da habe ich mir dann das Selbstvertrauen auch fürs Finale geholt. Und ich war in der glücklichen Situation, dass ich eben nicht im Stau stand oder mein Bus liegen geblieben ist, wie von dem Weißrussen. Und ich hatte auch das Glück, dass ich noch nicht aufs Wasser gegangen war. Ich wollte gerade mein Boot hochheben und da haben dann die Offiziellen dort gesagt, ja, das Rennen verschiebt sich noch, weil einer von euch noch nicht da ist. Da waren aber schon zwei von meinen Gegnern quasi auf dem Wasser zum Aufwärmen. Die haben das also gar nicht mitbekommen, dass es da eine Verzögerung gibt. Ich war dann an Land, war dann erstmal happy natürlich, dass ich da jetzt keine Zeit verschwende, schon mich da in Richtung Start begebe, da auch Energie verschwende. Ich konnte mich dann noch ein bisschen ausruhen. Mein Vater hat gesagt, er gibt mir Bescheid, sobald es Neuigkeiten gibt. Ich habe mich dann in der Ecke verzogen, wo ich ein bisschen Ruhe hatte, war einfach für mich ein bisschen entspannt und habe das tatsächlich weggelächelt, was da passiert ist. Und da bin ich sehr, sehr stolz drauf, dass ich das so souverän dann auch einfach diese Situation handhaben konnte. Und dann einfach eine halbe Stunde später hieß es dann, okay, in einer halben Stunde geht es dann jetzt wirklich los. Habe dann nochmal meine Routinen angefangen und dann bin ich aufs Wasser gegangen und dann war ich bei meinem ersten Olympia-A-Finale.
Ja, du hast ja auch das Rennen weggelächelt, so sahst zumindest auf der Tribüne aus. Warst von Anfang an vorne, war erst für deine Verhältnisse relativ knapp und als die anderen dann angefangen haben, ihren Endspurt zu ziehen und um die Medaillen zu kämpfen, hast du wie letztes Jahr auch schon mal in Luzern nochmal einen Abstand zwischen dich und das Feld gelegt. Das ist schon eine große Dominanz, sehr, sehr beeindruckend. Was mich beeindruckt hat nach dem Rennen, als ich es dann im Fernsehen gesehen habe, waren persönlicher Moment, als du auf deinen Vater getroffen bist, und das bewegt mich auch heute noch, ihr habt euch dann in den Arm genommen und du hast nur gesagt, danke Papa, danke Papa, danke Papa. Das fand ich einen ganz tollen Moment, auch als Zuschauer sowas miterleben zu dürfen.
Ja, also mein Vater und ich, wir sind ja damals 2016 quasi zusammen ins Rudern gestartet. Er war davor schon relativ erfolgreich im Rudern, hatte dann eine lange, lange Pause, wo er überhaupt nichts mit Rudern zu tun hatte und ich habe ihn dann halt gefragt, ob er mir das Rudern beibringt und wir sind dann durchgehend eigentlich zusammengeblieben, weil wir halt gemerkt haben, dass das funktioniert mit uns und ich habe ihm ganz, ganz viel zu verdanken und besonders die Planung des Trainings, wo ich ihm wirklich 100% vertraut habe. Wir haben das genauso hinbekommen, wie wir es uns vorgestellt hatten. Wir wollten, wie du es gerade auch schon angesprochen hast, wie eine Form haben wie in Luzern letztes Jahr. Die war nämlich besser als bei der Weltmeisterschaft dann anderthalb Monate später. Und wir haben den Trainingsplan dann entsprechend umgestellt und das dann auch genauso abgezogen. Und das war toll, dass das alles so geklappt hat. Und ich habe ihm da ganz, ganz viel zu danken. Und dieser Moment, der wird mir auch immer in Erinnerung bleiben, wie er da steht. Die Videos, die das Fernsehen da aufgenommen hat, wie er mein Rennen verfolgt und schon 500 Meter vom Ziel quasi angefangen hat zu jubeln, weil er wusste, ich habe das jetzt drin, weil er kennt mich halt, er weiß, wann ich eingehen könnte, er weiß, auf welche Knöpfe er drücken muss und er wusste halt, dass unsere Taktik darauf ausgelegt war, dass ich die letzten 500 noch schön frisch bin und ich glaube, als ich dann etwas hochgezogen habe, da hat er dann schon gemerkt, okay, das wird heute reichen und das ist natürlich ein sehr schöner und emotionaler Moment, auch wenn ich mir das so immer wieder anschauen kann jetzt auch.
Ja, das 500 Meter vorm Ziel in einem Ruderfinale auf den Olympischen Spielen noch frisch zu sein, ist ist auch beeindruckend. Wir haben ja jetzt gerade über deinen Vater gesprochen und du als einer Fahrer bist ja nicht alleine, sondern hast ja auch ein Team. Wie organisiert er das? Weil du arbeitest ja nebenbei bei uns in der Branche, bei die Leute, oder hast das zumindest die letzten Jahre, dein Vater arbeitet. Wie kriegt ihr das alles hin?
Ja, wir sind da ein gut eingespieltes Team, würde ich sagen. Wir sind beide berufstätig gewesen neben dem Rudern. Also Rudern war immer unser Hobby, was wir nebenbei gemacht haben, weil man eben in dem Förderumfeld des olympischen Sports hier in Deutschland eben nicht vom Sport und von Erfolgen daraus leben kann. Und für mich war es auch immer wichtig, nebenbei mir was aufzubauen für die Zukunft, etwas zu machen, was ich mir auch wirklich vorstellen kann, mein ganzes Leben zu machen, was mich auch wirklich voranbringt. Und so bin ich damals eben auch zu Deloitte gekommen, habe dort eine Ausbildung, duales Studium, Bachelor, Master gemacht. Und ja, Deloitte hat mich dann eben auch entsprechend unterstützt auf meinem Weg zu den Olympischen Spielen. Ich wurde dann 4,5, 5 Monate freigestellt tatsächlich vor den Spielen. Das heißt, ich konnte mich dann voll auf den Sport konzentrieren. Und ansonsten war ich auch bei Regatten und Trainingslagern, wurde ich zusätzlich freigestellt quasi. Das heißt, ich musste da keine Urlaubstage für nehmen. Also so sah da die Unterstützung aus und das war natürlich sehr, sehr hilfreich. Und so insgesamt haben wir halt nach Tokio uns dazu entschlossen, dass wir uns deutlich professioneller aufstellen wollen. Das heißt auch mental, das heißt sportpsychologisch. Physiotherapie war ich schon in ganz guten Händen. Auch dort haben wir noch mal ein bisschen was draufgelegt dann in Sachen Menge an Behandlungen und auch Stabilisationstraining. Einen Krafttrainer hatte ich bereits. Dann habe ich mir einen Ernährungsberater noch zusätzlich geholt. Und ja, so lief es dann, dass wir uns halt regelmäßig, mein Vater und ich, mit dem Team quasi zusammengesetzt haben und dann halt auch entsprechend die Richtung bestimmt haben, in die es dann gehen soll. Und das hat eigentlich ganz, ganz gut geklappt. Also wir haben da wirklich sehr, sehr gut zusammengearbeitet.
Ja, und die Disziplin, das neben dem Arbeiten zu machen, finde ich schon unglaublich. Also ich habe ja auch mal eine Weile Wettkampf gemacht und war mal in den USA, da haben wir 30 Stunden die Woche trainiert. Da ging nicht mehr viel, außer komatös schlafen und zwischendurch mal den Kopf freikriegen. Finde ich sehr, sehr beeindruckend. Bei Deloitte arbeitest du in einer Steuerberatung.
Richtig. Wir sind ich bin da im Fachgebiet für mittelständische Unternehmen. Und wir beraten dort eben vermögende Privatpersonen, Familienbetriebe, Mittelständler in allen möglichen steuerlichen Fragen. Also ein sehr, sehr breites Spektrum tatsächlich. Deswegen habe ich mich damals auch dazu entschieden, in diese Abteilung zu wechseln, einfach um mich da möglichst breit aufzustellen. Und es macht mir immer noch Spaß. Man hat da mit sehr, sehr unterschiedlichen und interessanten Personen auch zu tun. Und man bekommt auch Einblicke in Unternehmen, Hidden Champions etc., was natürlich auch cool ist.
Ja, das glaube ich schon schön, wenn man so einen tollen Arbeitgeber hat, der einen da den Rücken frei hält und das ermöglicht, dass man beide Karrieren zusammen machen kann. Vielleicht auch ein Ansporn für den einen oder anderen, der sich fragt, ob er den harten Weg in der Steuerberatung, der ja von vielen als nicht mehr so attraktiv angesehen wird, den doch noch zu gehen. Vor Paris und vor den beiden Weltmeisterschaften, die du davor gewonnen hattest, hattest du ja auch mit Tokio einen schweren Moment.
Auf jeden Fall, ja.
Wie hast du das geschafft du bist ja aus dem Schwimmen ins Rudern gekommen, 3 Jahre später Weltmeister geworden, als Favorit mit nach Tokio gefahren, dann im Halbfinale gescheitert oder nicht qualifiziert fürs Finale. Wie hast du das geschafft, aus dieser Niederlage, aus der Enttäuschung damit umzugehen und da rauszukommen?
Also es war eine extrem große Challenge, einfach weil ich auch noch relativ unerfahren war, würde ich sagen. Es waren meine ersten Olympischen Spiele, es war alles sehr überwältigend. Und dann dort den Druck von außen, aber auch ich habe mir auch selbst sehr viel Druck gemacht, weil ich halt auch diese Medaille irgendwie gewinnen wollte. In Tokio schon. Und es sollte dann einfach nicht sein. Ich war damals noch zu unerfahren, war technisch noch nicht so ausgereift. Und bei meinen ersten Spielen war ich wahrscheinlich auch noch nicht so darauf vorbereitet, was da auf mich zukommt. Also ich war da etwas überwältigt. Obwohl es Corona-Spiele waren ohne Zuschauer, war trotzdem natürlich ein Riesenevent. Und als ich dann da im Halbfinale gescheitert bin, ich konnte da erstmal überhaupt nichts machen. Ich konnte mich weder ausfahren noch sonst irgendwas. Ich war einfach komplett gebrochen eigentlich. Und als ich dann nach Hause gekommen bin, wollte ich auch erstmal nichts von Sport wissen, habe erstmal ein bisschen Abstand davon gesucht. Und nach so 6 bis 8 Wochen war es dann so, dass ich mich dazu entschieden habe, dieses Negative, was jetzt aktuell die Olympischen Spiele für mich hatten, einfach weil ich da gescheitert bin im Halbfinale, dass ich das so nicht stehen lassen kann. Das war immer mein großes Ziel, bei Olympia teilzunehmen. Das war eigentlich der erste Gedanke, als ich damals mich entschieden habe, den Leistungssport so professionell zu machen. Ich wollte als Schwimmer damals zu den Olympischen Spielen. Da sollte es nicht klappen. Und als ich es dann als Ruderer geschafft habe, war das Ziel ja eigentlich schon erreicht. Und dadurch, dass ich halt selbst diese hohen Ansprüche hatte und eher eine Medaille haben wollte, weil was auch realistisch gewesen wäre, meiner Meinung nach, habe ich das dann irgendwie in so ein extrem schlechtes Licht gerückt, diese Olympischen Spiele, obwohl es immer mein Lebenstraum war, da eigentlich nur dran teilzunehmen. Und das wollte ich einfach besser machen. Ich wusste, dass ich es besser kann. Ich wusste, dass ich jetzt nur 3 Jahre bis Paris quasi habe. Das heißt, eine überschaubarere Zeit als für gewöhnlich. Und dann habe ich mich halt mit meinem Vater dann auch zusammengesetzt und habe gesagt, okay, lass uns in Paris allen zeigen, dass wir das besser drauf haben. Dafür müssen wir halt aber auch an den ein oder anderen Stellschrauben drehen, noch professioneller werden, vielleicht auch das ein oder andere nochmal Revue passieren lassen, was gut lief, was schlecht lief, um dann halt wirklich eine Strategie zu entwickeln, die uns zu einem Erfolg in Paris führen wird.
Ja, das hat ja auch herausragend geklappt und du startest ja inzwischen auch für einen Frankfurter Ruderverein, die RG Germania, was am Anfang deiner Karriere ja mit schlechtem Wasser manchmal, weil du noch nicht so lange rudertest, eine Herausforderung war. Da kann man das herausragend üben auf dem Main mit Strömung und Spundwänden. Das hat mich sehr gefreut, dass das sozusagen noch eine weitere Verbindung ist, neben den Ruderfamilien mit den olympiasiegenden Vätern oder Großvätern, den rudernden Vätern und so. Das ist eine schöne Verbindung. Ich habe dich ja angeschrieben und der Philipp Wester war ja von OMR, ist mir zuvor gekommen mit dem Podcast. Da gibt es einen tollen Podcast von dir mit dem CEO der Deutschen Bank und Philipp Westermeier, wo ihr auch drüber spricht. Wer sind denn deine größten Unterstützer in dieser Phase gewesen, neben deinem Vater?
Also ganz klar das Team, was ich vorhin angesprochen habe. Mein Vater und das Team, das sind natürlich die wichtigsten Personen quasi, die so im Hintergrund die Rädchen am Laufen gehalten haben. Und dann kommt es natürlich auch auf Sponsoren an. Also meine größten 2 Sponsoren sind die Deutsche Bank und auch Deloitte. Und dadurch konnte ich halt auch ein entsprechendes professionelles Umfeld schaffen. Wobei ich jetzt auch sagen muss, dass wir dort vielleicht jetzt bin ich an der Spitze angekommen quasi. Ich bin jetzt Olympiasieger und so einen Olympiasieg zu verteidigen ist nochmal härter. Das heißt, da müssen wir eigentlich nochmal jetzt den gleichen Schritt machen wie nach Tokio. Wir müssen nochmal schauen, was haben wir besser gemacht, was haben wir gut gemacht und an welchen Stellschrauben müssen wir drehen und wo können wir noch professioneller werden und was ist dafür nötig. Und von daher bin ich jetzt auch aktuell auf der Suche nach noch weiteren Partnern quasi, um das halt aufzubauen und zu ermöglichen, weil wir halt abseits des Deutschen Ruderverbandes quasi unser eigenes System halt am Laufen halten wollen, weil wir davon überzeugt sind, dass das deutlich professioneller sind. Wir haben das auch von Athleten gehört, die das mal mitgesehen haben, in Trainingslagern zum Beispiel, wie wir arbeiten, wie der Ruderverband arbeitet, ist einfach eine andere Welt. Und ich bin jetzt natürlich froh, dass die Deutsche Bank, wie auch die Leute schon zugesagt haben, dass sie mich weiterhin unterstützen werden. Und wenn ich jetzt noch 1 oder 2 Partner dazu bekommen würde, dann wäre das auch vollkommen abgesichert und möglich, sich da nochmal die nächsten Schritte zu entwickeln.
Das ist auf jeden Fall ein lohnendes Investment in dich, würde ich an der Stelle einmal sagen. Vielleicht hört dir jemand zu, der ein Interesse hat und kann sich entweder bei mir oder dir gerne melden. Wir hatten gerade über deine Niederlagen gesprochen und die Frustration damit. Das ist ja was, was bei uns in der Branche bei Examen, die ja auch sehr selektiv sind und wo viele Enttäuschungen stattfinden, aber auch gerade in der Welt mit schwieriger wirtschaftlicher Lage, Kriege oder politische Verwerfungen, die uns alle bewegen, stattfindet. Hast du noch einen Resilienz- und Motivationstipp, den man aus dem Rudersport und aus deinen Erfahrungen vielleicht hier den Zuhörerinnen mitgeben kann?
Ja, also ich glaube, was ich auf jeden Fall im Rudersport gelernt habe, ist, dass wenn einem etwas wirklich, wirklich wichtig ist, dann kann man auch den inneren Schweinehund viel, viel einfacher besiegen, wenn man sich selbst das klar macht, für was man bestimmte Dinge macht. Ich habe das immer zum Beispiel mal bei meinem Training sehr geschätzt, wenn mein Vater mir erklärt hat, warum wir jetzt dies und das machen, einfach, dass ich es verstanden habe, warum ich jetzt diese 20 Kilometer da bei eisiger Kälte im Boot absolvieren muss. Und als ich es verstanden habe und den Sinn dahinter verstanden habe, war die Motivation viel einfacher herzustellen, weil alles hatte dann plötzlich einen Sinn. Und beispielsweise Steuerberaterexamen, viele von uns arbeiten jahrelang, um allein zu dem Examen erstmal zugelassen zu werden. Und dann investiert man natürlich viel Zeit und Geld auch in dieses Examen, weil man ja irgendwo die intrinsische Motivation hat, das dann auch zu bestehen. Und diese Motivation, die ist manchmal nicht so einfach aufrechtzuerhalten, aber man muss sich einfach immer bewusst machen, wofür man das macht, dass man jetzt halt diese ganze Zeit bereits quasi investiert hat und dass das jetzt nicht umsonst sein sollte, wenn man jetzt irgendwie die nächsten 3 Tage frei macht, weil das geht ja in so einer Klausurenphase dann auch nicht. Und einfach sich die Wichtigkeit für sich selbst, dem Ganzen einen Sinn quasi zu geben, das ist sehr wichtig.
Ja, vielen Dank. Und Sinn gibt es viel, nicht nur beim Steuerberaterexamen, sondern auch sonst. Es ist wichtig, für das einzustehen, für das man glaubt und vorwärts zu gehen und nicht zu sehr zu zweifeln, weder an sich noch an der Umwelt. Und das hast du herausragend gemacht. Leider sind meine Podcasts oder unsere Podcasts hier immer relativ kurz, deswegen sind wir jetzt am Ende. Ich bin sehr dankbar für das spannende, nette Gespräch und wünsche dir alles Gute für die nächsten 3 Jahre, dass du das Team aufrechterhältst, gesund bleibst und auch die nötige Unterstützung findest, die du brauchst, um diese Erfolgsstory weiterzuführen. Alles Gute,
vielen, Olli. Ja, vielen, vielen Dank. Lass uns mit Zuversicht in die Zukunft sehen und zusehen, dass sich Leistung auszahlt und lohnt.
Das wird es. Vielen Dank. Tschüss.
Wenn euch unsere Gespräche gefallen haben, hört gern wieder rein. Uns gibt's immer montags früh mit einer neuen Folge. So als guten Start in die Woche. Neu ist gut. Und wer uns kennenlernen möchte, Anmerkungen und Ideen hat, schreibt uns gern. Alles Gute.